Evangelium nach Matthäus. Sechstes Kapitel, 1. bis 6. Vers und 16. bis 17. Vers. Gebt Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Menschen, um euch vor ihnen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater in den Himmeln. Wenn du Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir herposaunen, wie die Heuchler in den Synagogen und Gassen tun, damit sie von den Leuten verherrlicht werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du Almosen gibst, dann soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen bleibe. Dein Vater aber, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Und wenn ihr betet, so seid nicht wie die Heuchler. Sie beten gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehend, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließe die Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater aber, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber fastet, wollt ihr nicht traurig sein wie die Heuchler, denn sie entstellen ihr Gesicht, damit die Menschen sehen, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du fastest, salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit die Menschen nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater aber, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Soweit die heiligen Worte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine andächtigen Christen, hier geht es Jesus um den Gegensatz zwischen der falschen und der wahren Frömmigkeitspraxis. Dargestellt wird sie an drei Beispielen der jüdischen Frömmigkeit, nämlich dem Almosengeben, dem Beten und dem Fasten. Die drei Abschnitte, so hörten wir gerade, sind der Form nach gleich gebaut. Der Warnung, es nicht so zu machen wie die Heuchler, steht die Anleitung zum rechten Verhalten gegenüber. Die Warnung schließt dreimal mit der gleichen drohenden Versicherung, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Und die positive Anweisung schließt mit der Verheißung, dass sie im Verborgenen getan von Gott vergolten wird. Die drei Abschnitte werden eingeleitet durch eine Überschrift im ersten Vers: Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Leuten zu üben, um euch vor ihnen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater in den Himmel. Weil es allein Gottes Sache ist, die guten Werke der Menschen zu bewerten und zu belohnen, bedeutet jedes zur Schau stellen ihre Verweltlichung und damit ihre Entwertung. Frömmigkeit kann nur Gott zum Zeugen und zum Ziel haben, sonst ist sie in ihrer Wurzel nicht echt. Zum Almosen geben, zur Armenpflege. Sie war bei den frommen Juden ein Grundpfeiler des sittlich-religiösen Lebens. Nach dem Talmud heißt Almosen geben Schätze sammeln für die zukünftige Welt. Weil aber nach einem Wort des Rabbi Abin, 325 nach Christus, wenn ein Armer vor der Türe steht, Gott zu seiner Rechten ist, der das gute Werk vergilt so nützt der Almosengebende zunächst sich selbst. Almosen verhalfen nach ihrer Meinung zu Wohlstand und Reichtum. Sie wandten schlimme Dinge ab. Sie bewahrten vor drückenden Steuern und Abgaben und sie sicherten die männliche Nachkommenschaft. Die freiwilligen Spenden, die zu den Geforderten dazugegeben wurden, wurden öffentlich bekannt gemacht. Und damit war das Faktum ihrer Entwertung gegeben und Jesus kann also anknüpfen an das, was er in der Praxis vorfindet. Der Spender hat den Lohn, den das Almosen ihm bringen soll, schon bekommen, indem er es vor den Menschen geschehen lässt. Er hat quittiert und hat weiter an Gott keine Ansprüche zu stellen. Um die interesselose, gänzlich unegoistische Weise des rechten Almosengebens zu veranschaulichen, braucht Jesus das Beispiel von der rechten und von der linken Hand. Freilich, der Objektivität wegen muss gesagt werden, dass wir im Alten Testament und bei den Juden auch andere Äußerungen finden, die dem Geiste Jesu mehr entsprechen, die das Ausposaunen der frommen Leistung verwerfen. Aber die allgemeine Praxis war wesentlich die, die eben geschildert wurde. Das Zweite. Tempel und Synagoge waren die vorzüglichen Stätten des Gebetes. Hier ist nach jüdischem Glauben die Schechina gegenwärtig, das heißt Gott, sei es im Allerheiligsten des Tempels oder im Toraschrein der Synagoge. Daneben galt aber auch jeder andere Ort, nur die Stätten der Unreinheit ausgenommen, als erlaubt zum Gebet, und die an bestimmte Zeiten gebundenen Gebete konnten überall verrichtet werden, wo man sich gerade befand. Solches Beten in der Öffentlichkeit ist an sich nicht wertlos und wird auch nicht von Jesus verworfen. Ihm kommt es darauf an, festzustellen, ob das Gebet der Ausdruck echter Frömmigkeit ist oder ob es verrichtet wird, um von den Menschen gesehen zu werden. Jesus will also weder eine Anweisung geben über den rechten Ort des Gebetes, noch will er das gemeinsame Gebet verurteilen. Das beweist ja seine eigene Praxis. Er hat zum Gebet die Einsamkeit aufgesucht, hat nächtelang auf den Höhen gebetet und er hat mit den anderen Juden in den Synagogen gebetet. Das Gebet im stillen Kämmerlein ist darum nur ein konkret anschauliches Bild bei Jesus als Beispiel dafür, was das rechte Beten als Grundvoraussetzung fordert, Stille, Besinnlichkeit und Innerlichkeit. Wer an diesem Wort von "Geh in die Kammer, um zu beten" aufhängen will, auch heute, er bräuchte deswegen nicht in die Messe sonntags zu kommen. Wer das sagt, von dem können Sie mit Sicherheit annehmen, dass er auch nicht in seiner Kammer betet. Jesus selber bringt an einer anderen Stelle jene Weise seines Betens noch kräftiger zum Ausdruck, wenn er der Samariterin am Jakobsbrunnen bei Johannes 4,23 lesen, wer es sagt, aber die Stunde kommt, und jetzt ist sie da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und Wahrheit anbeten werden. Gott ist Geist und die anbeten müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Ob dieses Beten nun geschieht als Einzelgebet oder in der Gemeinschaft. Drittens, neben dem Almosengeben und dem Gebet stand seit alters her im Judentum das Fasten als Frömmigkeitsübung oben an. Fasten als Trauersitte, dafür eine Stelle für viele anderen, für die die Zeit ja nie reicht, sonntags. 1. Samuel Buch, 31. Kapitel. Da nahmen sie die Gebeine Sauls und seiner Söhne, begruben sie unter der Tamariske zu Jabes und fasteten 7 Tage. Fasten zur Buße. 2. Buch Samuel, 12. Kapitel. Da suchte David um des Knaben willen Gott auf. David fastete streng. Heißt es nach dem Besuch Nathans bei David, der Prophet, der ihm seinen Ehebruch und seinen Mord an Urias vorhielt. Der große Versöhnungstag der Juden war zugleich ihr Hauptfasttag. Nationale Unglückstage wurden bei ihrer jährlichen Wiederkehr als Fast- und Trauertage begangen. Neben das öffentliche Fasten, das, wenn es vorgeschrieben wurde, gewöhnlich auf den 2. und 5. Tag der Woche gesetzt wurde, pflegten besonders fromme Juden aus sich heraus ein freiwilliges Fasten dazu zu tun, indem sie das ganze Jahr hindurch auch am 2. und 5. Tag jeder Woche fasteten. Das Fasten der Juden bedeutete völlige Nahrungslosigkeit vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang, wie es heute noch die Mohammedaner pflegen. Wenn wir die Gastarbeiter, die Mohammedaner in Köln beobachten, die Strenggläubigen, können wir es an ihnen feststellen und müssen bewundern, wie sie trotz ihrer Arbeit, die sie zu verrichten haben, den ganzen Tag keine Nahrung zu sich nehmen. Wie weit hier die Dinge auch im Formalismus erstarrt sind, möchte ich in diesem Augenblick jetzt nicht feststellen. Das Fasten galt als eine Art Trauer und damit pflichte man dann, sich nicht zu waschen und sich nicht zu salben, wenn wir bedenken, was die Salbung und die Salben und das Öl im Orient bedeutet, können wir uns das vorstellen. Die Heuchler, so sagt Jesus, wollen jedoch auffallen. Sie wollen kundtun nach außen, dass sie fasten und darum waschen sie sich nicht und salben sich nicht. Genauso, als wenn sie einen Trauerfall hätten. Jesus selbst stellt der Praxis der Pharisäer und der Johannesjünger, die fasten, seine eigene Praxis gegenüber. Er fastet nicht. Und er wird dieser unasketischen Haltung wegen von den Pharisäern angegriffen. Ja, er wird einmal als Fresser und Weinsäufer bezeichnet, wobei wir einmal hörten, dass dieses Wort außerdem noch darauf hindeuten soll, dass er ein Bastard ist. Aber, verschweigen wir es nicht, nach seiner Taufe hat er selber 40 Tage in der Wüste gefastet. Und das, meine andächtigen Christen, zur Erklärung dieser Bibelstellen und nun als letztes die Anwendung auf heute. Armenpflege, Almosen geben war seit alters her auch in der Kirche Brauch. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen im 6. Kapitel, wo die 7 Diakone in Jerusalem eingesetzt werden zum Tischdienst und für die Sorge um die Armen, dann fängt von daher an ein großes karitatives Wirken in der Kirche. Heute ist dieses karitative Wirken insgesamt organisiert, ich würde sagen fast überorganisiert, und nicht nur die Kirche, sondern auch die öffentlichen Institutionen haben sich der Armenpflege angenommen. brauche Ihnen nur Namen zu nennen, die Ihnen im Ohr sind. Die Caritas bei den Katholiken, die innere Mission bei den Evangelischen, die Arbeiterwohlfahrt bei den Sozialisten. Sie alle haben ein großartiges Werk aufgebaut und praktizieren es bis heute. Freilich, wie immer, die Gefahr, wenn etwas organisiert wird, dass der Einzelne sich nicht mehr engagiert weiß. In einer Zeit, in der die Dienstleistung nicht mehr gerne geschieht, in einer Zeit, in der man zunächst auf den Verdienst schaut und nicht auf den Dienst am anderen, armen und kranken Menschen, erleben wir dann, wie Krankenhaus über Krankenhaus geschlossen werden muss, weil die nötigen Schwestern und Krankenpflegerinnen fehlen. Ich bin durchaus objektiv genug, um dabei zu sagen, ob nicht auch die Gründe einkalkuliert werden müssen, die innerhalb der weiblichen Orden und der Krankenhausverwaltungen gegeben sind. Aber die anderen lassen sich damit ja nicht außer Kraft setzen. Persönliches Engagement lässt sich nicht dadurch abgelten, dass man eine Spende gibt, so sehr und dankbar alle für Spenden sind. Aber der Einzelne sollte sich aus dem Gedanken, dass er selber angerufen ist, damit nicht entbunden wissen, dort, wo er gebraucht wird, sei es hauptamtlich, wenn der Ruf Gottes an ihn ergangen ist, sei es nebenberuflich, sei es in seiner Freizeit, sein Auge nicht zu verschließen, den Bitten, manchmal den stummen Bitten der anderen um ihn, vielleicht sogar im selben Hause. Nachbarschaftshilfe? In Häusern, in denen man sich nicht mehr kennt oder kennen will? Hier wäre ein Auftrag für den Christen, der aus dem Evangelium lebt, Vorurteile und Gewohnheiten zu durchbrechen und zu sagen der Familie, in der er gebraucht wird, siehe, hier bin ich. Ich möchte durchaus die Frage, die schon einmal gestellt wird, ob es denn rechtens und mit dem Evangelium vereinbar wäre, dass man sich für seine Spenden Steuerbescheinigungen geben lässt, offen lassen. Ich glaube, diese Dinge müssen von sehr verschiedenen Seiten gesehen werden. Und auch hier scheint es, kommt es ganz auf die innere Gesinnung dessen an, der eine Steuerbescheinigung erbittet. Ob er es tut aus rein materialistischem Denken oder ob er es tut in einem komplizierten Staat, um von legaler Möglichkeit Gebrauch zu machen und auf solche Weise noch weiter Gutes zu tun, in dem, was er bei der Steuer erspart, es hineinzugeben wieder in die karitativen Bedürfnisse. Hier dürfte durchaus christliche Klugheit am Platze sein. Lassen Sie mich zweitens von dem Gebet nur weniges sagen, weil wir ja ab nächsten Sonntag intensiv hineinkommen werden in das Beten, zumal wenn wir über das Vaterunser sprechen. Aber so viel sei gesagt, es wird immer Einzelgebet und gemeinsames Gebet geben. Und beide meine andächtigen Christen sind anfällig für die Verderbtheit. Dass wir selber uns darüber klar werden, was es heißt, beten, und darüber wollen wir uns an den nächsten Sonntagen mehr sagen lassen. Das dritte war das Fasten. Und wenn ich das sage, dann wird bei Ihnen gleich die Kompliziertheit der Situation heute klar. In der vorigen Woche kamen zwei Meldungen, die sich widersprachen. Die eine lautete: Die Fast- und Abstinenztage sind in der Kirche abgeschafft. Und kurz darauf wurde das von anderer kirchlicher Stelle sofort widerrufen und gesagt, nein, das ist nicht der Fall. Eines wird sicher sein, dass man endlich nun einmal Notiz davon nimmt, dass wir in der industriellen Gesellschaft leben, in der Fasten- und Abstinenzgebote aus einer Zeit, die bäuerlich war, die feudal und patriarchalisch war, in einer Zeit, in der Wohnstätte und Arbeitsstätte nicht voneinander getrennt waren, in der keine plurale Gesellschaft war, sich wohl sehr unterscheiden muss. Darüber wollen wir heute nicht weiter reden, wollen auch da abwarten, was uns die Kirche sagt. Aber wir würden ja im Letzten genauso wie die Pharisäer und wie die Talmudisten und Rabbinen sein, wenn wir jetzt wieder auf Gebote warten oder das Gebot erfüllen und in dem Scheibchen Leberwurst, das einer am Freitag aus Versehen isst, eine schwere Sünde sieht. Das wäre im Letzten von Jesus verurteiltes, ungeistiges Denken. Das hätte mit dem Geist dessen, was in Abstinenz und Fasten gefordert ist, gar nichts mehr zu tun. Hier müssten wir die große christliche Freiheit haben und viel mehr daran denken, wenn ich ein solches Gebot wie das Freitagsgebot beobachte, dass ich es tue aus einem echten Gehorsam des mündigen Christen gegen seine Kirche. Aber auch darum wissen, dass ein vernünftiger Grund mich von diesem Gehorsam entbindet. Denn es handelt sich ja nicht um ein Gottesgebot, sondern um ein Kirchengebot. Aber eines, und das scheint mir, ist das Wesentliche, sollten wir nicht mit einer Handbewegung beiseite tun. Und das ist letztlich doch unser neues Wissen um das christliche Menschenbild. Genauso wie ich so energisch immer wieder das Wort Seelsorge ablege, weil es ja nur ablehne, weil es ja nur einen bestimmten Sektor des Menschen ergreift und ersetzt wissen möchte durch das weitere Wort Heilssorge, in dem der Leib mit dabei ist. Der Mensch ist Leib und Geist und beide sind voneinander abhängig und aufeinander bezogen. Und in dem Moment, wo der Leib sich über den Geist stellt und der Leib dem Geiste diktieren will, und das mag der Einzelne bei sich feststellen, wenn er sich kennt, muss er auch in der Lage sein, seinen Leib zur Ordnung zu rufen. Das kann durchaus geschehen und wird für den Christen geschehen, müssen immer wieder in dem Ja sagen zum Verzicht, in dem sich Gewalt antun können, nicht wegen eines Kirchengebotes, sondern wegen seiner Einsicht in seine leibseelische Gesamtheit. Es mag durchaus vom Hygienischen her das hygienische Fasten seine Bedeutung haben. Es könnte sogar unter Umständen für einen, der geistig ist, gekoppelt werden mit dem religiösen Fasten. Aber im Letzten haben die Dinge keinen weltlichen Bezug, sondern eben einen geistig-religiösen Bezug. Und in diesem Bereich wird darum, solange es Kirche gibt und solange es Christen gibt, die nach dem Evangelium leben wollen, auch solche geben müssen, und wir alle müssen es sein, die gegebenenfalls Verzicht leisten, wahrscheinlich dann auch in Essen und Trinken, mehr vielleicht noch in all den Dingen, die uns heute anfallen und die unter Umständen uns abbringen können, vom Geiste Jesu, weil sie uns allzu stark hineinziehen in den Geist der gottwidrigen Welt. Die Jünger kamen einmal wieder von ihrer Missionsreise, in die sie Jesus geschickt hatte. Und sie sagten: Herr, wir haben die Geister nicht austreiben können, die Dämonen. Und da sagt Jesus ja das Wort, es gibt eine Sorte von Dämonen, die nur in Gebet und Fasten ausgetrieben werden können. Wir denken heute, meine andächtigen Christen, am 30. Januar um 33 Jahre zurück als der Dämon Platz griff in diesem Staate. Und nicht nur der Dämon in einem Menschen, dem größten Feldherrn aller Zeiten, wie Jörg Zink gestern Abend noch einmal zitierte, sondern indem so viele Menschen in diesem Volke anfällig wurden für die Dämonie, die uns in die Kriege geführt hat, in das Elend, in die Kriege, die bis heute kein Ende genommen haben. Es wäre, glaube ich, eine sehr, sehr leichtfertige Sache, wollten wir die Dämonen belächeln. Sie sind auch heute da, so oder so. Und es mag unter Umständen genauso sein wie damals, wenn die gläubigen Christen beider Konfessionen in diesem Lande nicht genauso bereit sind, das Wort Jesu zu hören. Es gibt eine Sorte von Dämonen, die nur mit Gebet und Fasten ausgetrieben werden können und das für sich praktizieren. Dann können am Ende die Dämonen die Überhand gewinnen, wie sie es vor 33 Jahren begonnen haben. Glauben wir uns nur nicht gesichert in einer modernen Weise, in der man nur noch lächeln kann über solche Dinge, die immerhin in der Bibel stehen. Jesus sagt, von denen, die ihre Frömmigkeitspraxis auf dem Tablett einhertragen, sie hätten dadurch schon ihren Lohn bekommen. Dass auch wir uns hüten, innerlich unserer Frömmigkeit, unser Fasten, unser Almosen geben, unsere Armenpflege, unsere karitative Betätigung nach außen zu tragen, dass wir sie verschließen in unsere Gesinnung hinein. Mit anderen Worten, dass wir alles, was wir tun in diesem Bereich vor Gott und für Gott, erfüllen mit der rechten Gesinnung, es vergeistigen, und dann allerdings nach dem Worte Jesu auf den Lohn rechnen dürfen, den uns der Vater zu seiner Zeit geben wird. Amen.